Was wollt ihr?
Das Ende von East Lynn.
Wann wollt ihr es?
Jetzt!
Jetzt alle zusammen!
Ohne das Ende von East Lynn macht der Podcast keinen Sinn.
Ohne das Ende von East Lynn
macht der Podcast keinen Sinn. Ohne das Ende von East Lynn macht der Podcast keinen Sinn. Ohne das Ende von East Lynn Sinn Podcast. Ja? Was?
Das Ende von East Lynn. Es ist da. Das Ende von East Lynn auf YouTube. Ja. Es gibt es.
Unser Protest hat gewirkt also. Sehr gut. Wann ist es gekommen? Letzte Woche? Gestern? Vorgestern?
Quasi im April.
August?
April. Selbst da. Ja, im April. Ich meine April, August, 4 Monate mehr oder weniger. Was für einen Unterschied macht das dann?
Ja, ja, alle, liebes Publikum, ich hoffe, ihr seid jetzt alle noch da. Jo, lange Pause, viel passiert. Ja, eigentlich der Grund natürlich nur, dass wir warten wollten, bis das Ende von East Lynn erscheint. Und das ist uns in den Schoß gefallen, während wir gewartet haben. Natürlich auch andere Gründe waren da, haben da mitgespielt, aber wir hoffen doch jetzt wieder durchzustarten mit so einem Gang, unserem Marsch und so einem Spaziergang durch die Oscar-Geschichte, nämlich mit Oscar, wir müssen reden, wo wir eben uns langsam alle Oscar-nominierten Filme anschauen, die eben für den besten Film nominiert sind. Mittlerweile sind wir im Jahr 4 angekommen, 1931 angekommen, November 1931 angekommen, wo wir eben hier unsere die Oscar-Feier uns anschauen und uns heute anschauen, East Lynn, der eben sein Ende verloren hatte, lange Zeit von Frank Lloyd. Und zum anderen stellen wir es gegenüber den Film Trader Horn von W.S. Van Dyke. Und willst du mal Patrick, der hier auch natürlich dabei ist, Patrick Markey, kurz erklären, wie wir eigentlich hier vorgehen für alle Leute, die vielleicht mittlerweile seit November oder Dezember, das machen schon 1-2 Monate oder ein halbes, dreiviertel Jahr aus, nicht mehr diesen Podcast gehört haben, möglicherweise.
Ja, also es gab auch nichts zu hören in den letzten paar Monaten. Gab es da eine längere Pause und wir mussten...
Ich habe jede Woche aufgenommen.
Ach so, mit dir selbst.
Wie warst du?
Du hast dann ehrlich debattiert und dann...
hast du dich angestellt und geschnitten?
Du selbst, ich war leider verhindert. Ich musste... Ich konnte nichts machen. Ich musste warten, bis das Ende von East Lynn kommt.
Ja, du musst dann Chuchu finden, oder?
Genau. Nein. ja, okay. Also, falls ihr uns noch nicht kennt, kann ich euch, liebste Zuhörer, liebste Zuhörerin, nur wärmstens ans Herz legen, die alten Episoden euch anzuhören. Denn wir folgen jedes Mal einer wunderbaren und altbewährten Struktur, die da heißt oder die so aussieht, dass wir immer 2 Filme, die für einen Oscar nominiert waren, in dem gleichen Jahr gegeneinander antreten lassen und in diesem einen Podcast, unser Ziel ist, ein bisschen debattierend und uns haarsträubende Argumente an den Kopf werfend herauszufinden, welcher von diesen beiden Filmen denn nun der bessere ist und theoretisch eine Oscar-Nominierung, also verdient hat auch wirklich und eventuell es auch verdient hätte, den Oscar zu bekommen. Und ja, wie selbst ja schon gesagt hat, ich bin komplett aus dem Konzept raus, weißt du, 6 Monate werfen die einfach raus.
Ich meine, es sind mehr als 6 Monate, es sind 9 Monate, aber ist okay.
Bin ich umso mehr raus. Also in der heutigen Folge haben wir 2 wunderbare Schmankerl aus dem Jahr 1931 eben uns herausgesucht, wie du das schon angekündigt hast, selbst da, nämlich East Lynn und Trader Horn. Und jeder von uns vertritt nun einen dieser beiden Filme. Wer welchen Film vertreten darf, das wird vorher zufällig ausgelost. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Und dann versuchen wir auf Gedeih und Verderb diesen Film wie unser Leben zu verteidigen und glaubhaft zu machen, dass er doch der bessere sei. Nach einer so oder so ähnlich ablaufenden, äußerst spaßigen, guten halben Stunde, sage ich einmal, ist der Spuk dann auch schon vorbei und wir lösen das auf, zeigen unser wahres Gesicht und konfrontieren uns und die Außenwelt mit unseren wahren Meinungen und reden da auch nochmal kurz drüber. Und zum Schluss, ja, fassen wir oder ziehen wir Bilanz und fassen ein kurzes Resümee. Genau, das machen wir mit allen Filmen, die für die Oscars nominiert sind. Und aktuell befinden wir uns, tja, je nachdem, wie man sehen möchte, immer noch im Jahr 1931 oder ich sage auch gerne im Jahr 1932, weil das Jahr 1931 war so ein bisschen ein Ausreißer, weil es da zwei Verleihungen gab. Und die jetzige Verleihung der Oscars, die fand im November 1931 statt und deswegen sage ich gerne, es ist quasi eigentlich ja das Jahr 1932 ist, für das diese Verleihung stattfand. Mehr oder weniger.
Ja, wenn du historisch inkorrekt sein möchtest, ist das auch in Ordnung. Ja, ich glaube, wir wollten trotzdem langsam reingehen, direkt in den Text und direkt in die Diskussion, wenn es für dich in Ordnung ist, also nochmal
auf. Ich wollte noch ein bisschen länger vorstellen.
Ja, monologisieren. Ich verstehe es eh, ich meine, normalerweise monologisiere ich immer viel zu lange, jetzt willst du es auch mal machen, ist absolut gerechtfertigt. Aber auch ich darf euch alle herzlich begrüßen, mein Name ist Sebastian Fitz-Klausner und gleich wird uns, glaube ich, Patrick, willst du den Vortritt? Ich lasse dir den Vortritt erzählen, worum es eigentlich bei East Lynne gegangen ist und bevor wir dann die erste Salve schießen, weil ich werde dann auch nochmal meinen Film kurz vorstellen.
Nun, nachdem ich mir natürlich nicht erneut den Vorwurf des Monologisierens machen lassen möchte, werde ich versuchen, mich kurz zu halten. East Lynne ist ein wunderbarer Film, ja, natürlich aus dem Jahr 1931, der auf dem gleichnamigen Buch aus dem 19. Jahrhundert, genauer gesagt von 1861, basiert. Und da geht es eben eigentlich, kann man so sagen, um ein Ehedrama, um die junge, oh Gott, wie heißt sie mit Vornamen? Ich weiß auch gar nicht.
Isabel.
Ja, genau, um die junge Isabel Carlyle, die sich einen Traum verwirklicht und den Mann, oder den einzig wahren Mann ihrer Träume heiratet und mit ihm gemeinsam auf das Land, auf das britische Land hinauszieht und damit ihrem bisherigen aufgeregten Leben im Trubel und mitten in der sozialen Gesellschaft, mitten im Dinieren und Unterhalten mit vielen namhaften und unterhaltsamen Gestalten, also dem Ganzen den Rücken zukehrt und fortan ein relativ monotones, geordnetes Leben auf dem Land mit ihrem Ehemann und seiner Schwester führt oder führen wird, also dessen Aussicht hat. Und sie stellt dann aber relativ bald fest, dass das gar nicht so erfüllend ist, wie sich das vielleicht vorgestellt hat, weil doch von der Schwester ihres Ehemanns relativ viel Gegenwind kommt und sie merkt, dass sie sich nicht ausleben kann. Einziger Trost und Rückhalt, den sie findet, ist in Interaktion mit ihrem geliebten Sohn. Doch eines Tages kommt es, wie es kommen muss. Es kommt zu einer Katastrophe. Ein Liebhaber aus längst vergangenen Zeiten macht ihr den Hof. Es kommt zu einem Kuss. Sie ist dabei eigentlich ziemlich unschuldig. Das Ganze wird aber von der Schwester ihres Ehemanns beobachtet. Und letzten Endes wird sie konfrontiert damit. Es entbrennt ein hitziges Gefecht. Und sie wird des Hauses verwiesen. Und damit beginnt eigentlich ein großes Drama und eine Abwärtsspirale sondergleichen. Das heißt, ich mach's kurz. Das ist ein Drama sondergleichen mit Sad End und man wird emotional mitgenommen, ist auf der Achterbahn, ist von himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt und das ist sehr beeindruckend für das Jahr 1931. Ich wurde wirklich emotional sehr stark mitgenommen, das hat mich bewegt. Deswegen ist East Lynne, also schon bevor du Traderhorn vorstellen kannst, muss ich sagen, East Lynne ist Traderhorn einfach haushoch überlegen. Selbst da du hast in dieser Folge nicht einmal den Ansatz einer Chance, mich davon zu überzeugen, dass Traderhorn auch nur einen kleinen Hauch eines guten Films in sich trüge.
Ja, wenn du an Schlafstörungen leidest, an Schlaflosigkeit, ist natürlich East Lynne ein wunderbarer Film, der nicht um alles unglaublich schnell heilen wird. Also man schläft wunderbar. Ich habe mehrere Nächte mit Istlin verbracht, mehrere Nächte gut geschlafen. Da ging Traderhorn ein abenteuerlicher, unglaublich rascher, ereignisreicher, teilweise auch episodischer Film, der von einem Setpiece in dem großen Kontinent Afrika zum nächsten springt. Eigentlich, wenn man die Karte sich anschaut, ganz am Anfang, könnte man sagen, es wird wahrscheinlich Kamerun sein oder Nigeria, wo sie beginnen ihre Abenteuer, nämlich die zwei Protagonisten, Traderhorn, tatsächlich eine Person, die wie ich gelebt hat und auf dessen Leben dieser Film basiert, und sein Jüngling, mit dem er sein erstes Abenteuer beginnt in Peru. Er ist noch grün in den Ohren, hat noch nichts erlebt, beginnt mit einer Gitarre in der Hand einfach den Fluss runter zu gurken und freut sich auf ein großes Abenteuer sozusagen, aber wird gleich merken, was eigentlich ein Abenteuer bedeutet, nämlich viel Tod und viel Abenteuer wirklich, also viel Verderben. Denn wie es sich schnell herausstellt, treffen sie per Zufall auf eine gute Freundin von Traderhorn, Ethel, ich muss gestehen, ich habe es vergessen, wie die Frau genau heißt, Ethel Trent, die herausgefunden hat nach Jahrzehnten, wo ihre verschollene Tochter hingekommen ist, Nia Trent. Und sie bittet den Traderhorn, falls sie versterben sollte, falls er nichts von ihr hören sollte, oder Traderhorn bietet natürlich an, als eleganter, charmanter Abenteuer, wie er ist einfach, dass er doch bitte ihr nachkommen dürfe. Nach ein paar Tagen, falls er nichts mehr von ihr hören würde. Und gesagt, getan. Und man findet natürlich gleich ihre Leiche am Ende eines Wasserfalles. Und trotzdem steigen sie den Berg und finden sich in dem Dorf, wo nun Nia Trent als White Goddess, als ein Fetischobjekt angebetet wird. Und das Einzige, was sie versuchen, ist nun diese weiße Frau aus diesem Dorf zu führen. Aber das ist führt sowohl auf Widerstand von der Nia Trent, die gar nicht so Lust hat drauf mitzukommen, als auch von der indigenen Bevölkerung, von den Dorfbevölkerung dort, die relativ rasch diese Eindringlinge als, naja, Invasoren, als weiße Invasoren erkennt und diese versucht zu vernichten, indem sie gekreuzigt werden. Also wir sehen schon, wir haben einen Film, der klarerweise Genrekonventionen von späteren Horrorfilmen aufgreift, jetzt schon, wie Green Inferno und Cannibal Holocaust, alles wirklich polemische und sehr kontrovers diskutierte Filme, und so ist eigentlich Traderhorn genauso. Er ist ein Film der Kontroversen, und es gelingt ihm durch diese Kontroversialität, dass er eigentlich einen sehr aufregenden, spannenden Filmabend einen schenkt, während eben, ja, wie gesagt, Istlin mehrmals mich in den Schlaf gewogen hat. So wie der Sohn der Protagonistin es auch immer wieder passiert von William.
Aha, einen spannenden Filmabend. Selbst du hast es eigentlich schon wunderschön beschrieben, in einem sehr treffenden Wort, das du verwendet hast, nämlich herumgurken. Und das tut Traderhorn, dieser Film und seine Protagonisten in ihm, gurken von einer Farce zur nächsten, von einer Szene, die fürchterlich cringeworthy ist, zu der nächsten Szene, die das nur noch umso mehr übertrifft. Mir ist durchaus bewusst, dass es relativ leicht fällt, das mit 90 Jahren Distanz zu sagen, aber dieser Film ist... Also Traderhorn ist in den 1930ern ungefähr das, was in den 2020ern Marvel-Filme sind. Oh, ich weiß, damit mache ich mir sehr viele Feinde. Aber es ist einfach
ein großartige Blockbuster, die einfach wunderbare Popcorn-Kino und Popcorn-Abende bescheren. Okay, danke. Nehme ich gerne an.
Also natürlich kann man hier jetzt leider auch nicht pauschalisieren. Nicht jeder Marvel-Film ist qualitativ unausgeglichen, das aber euphemistisch darzustellen. Aber ein bisschen ein seelenloses Spektakel, wo es tatsächlich mehr um eine gar nicht so stringente Aneinanderreihung von vermeintlich spektakulären Szenen geht, aber alles andere auf der Strecke bleibt und letzten Endes auch diese spektakulären Szenen dann es nicht vermögen, das Interesse aufrechtzuhalten, weil eigentlich der Rest nachhaft bis nicht vorhanden ist. Und sorry, so ist es auch in Traderhorn. Also okay, damals hat man sich vielleicht gedacht, wow, wunderbare Einblicke in die Wildnis. Oh, ich sehe Löwen, Elefanten, glaube ich auch, Rhinoceros, Krokodile durch die Gegend stolzieren, das ständig, und ich sehe einen sehr weisen, weißen Abenteurer, der mir aus dem Off teilweise erklärt, was da gerade passiert und wie ich mich dazu verhalten habe, und sehe das ehrfürchtig und erzittere in Staunen oder was auch immer, aber das Konzept zu allermindest heute geht es nicht einmal im Ansatz auf, und dieser Film ist ja nicht nur langweilig, sondern auch das, was man sieht, ist teilweise, klar, okay, 90 Jahre alt, damals galten noch andere Standards, aber irgendwie auch ein bisschen schwer verdauliche Kost, weil hier einfach nach Herzenslust Tiere umgebracht werden, muss man sagen, und sogar Menschentode auch in Kauf genommen werden, wenn ich da nicht ganz viel informiert bin. Also, ja, weiß nicht. Den Film muss er nicht gesehen haben, sagen wir es mal so.
Ja, ich meine, das Schwierige ist natürlich, diese Jahrzehnte später über einen Film, dessen Ethik zu diskutieren, dessen Filmproduktion, ist schwierig tatsächlich. Wir wissen leider von vielen Filmproduktionen derselben Zeitperiode, dass immer wieder es zu Todesfällen gekommen sind, und zwar diese einfach relativ leicht vom Tisch gekehrt worden sind. Sodom Gomorra, ein österreichischer Film, hatte genauso seine Massenszenen gehabt, die ebenso einige Todesfälle mit sich brachten. Und ich glaube, das ist leider recht typisch für diese Zeitperiode gewesen und wurde auch damals durchaus ein bisschen diskutiert, aber eigentlich wurde es auch gesehen als, ja, damit muss man der Mann leben oder sterben, ganz einfach, mehr oder weniger. Man hat halt in der Familie entsprechende Auszahlung gemacht und versucht, da das bisschen darüber wegzukommen. Aber es ist halt tatsächlich, wie es auch der Film beginnt zu sagen, ein Abenteuer. Das ist eine sehr gefährliche Reise gewesen, wo tatsächlich auch sehr einmalig ist. Also viele verschiedene Länder haben hier ihre Erlaubnis gegeben, dass man in den Filmen dürfte, also in verschiedenen Gebieten, die wir heute, also heutigen Gebieten von Ägypten, heutigen Gebieten von Kongo, heutigen Gebieten von Kamerun, sollte es eigentlich genauso sein, soweit ich jetzt eben, soweit die Karte jetzt nicht ganz nicht gelogen hat, muss man auch sagen. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig zu sagen, ob das überhaupt irgendwie eine Relevanz hatte, wo es wirklich gespielt hat. Das heißt, wir können sagen, das ist einmalig und auch schwierig gewesen, diese logistische Aufwand zu betreiben und diese logistische Herausforderung zu treffen. Und wir haben halt gesehen, dass es ein Crew ist von mehreren hundert Leuten, wo einfach tatsächlich es leider auch zu Todesfällen gekommen ist, genauso wie in anderen Filmen dieser Zeitperiode. Und gleichzeitig ist es aber ein logistischer Aufwand, der einmalig war in der Zeit tatsächlich. Das war der erste Major-Film, der Major-Studio-Film, der versuchte nun sich unter dieser unter MGM wirklich ein Amt Teufel zu machen, ein Jungle Picture, wie es damals hieß.
Oh, sorry, hatten wir nicht ein Jungle Picture schon?
Jeng, Oscar, ja. Ich glaube, Jeng ist nicht ein, Jeng ist tatsächlich, soweit ich mich richtig erinnere, vielleicht irre mich ja daran, ein independent produzierter Film, der dann von einem Studio herausgegeben worden ist. Das heißt, wir können sehen, dass das immer schon eher eine Sache war für kleinere Studios eigentlich. Und hier haben wir erstmals eben dieses große Studio gehabt, das versucht sich einen fiktionalen Film zu machen dort. Natürlich diese Traditionslinie von Jeng aufgreifend und ähnlichen Filmen, auch natürlich eine Look of Chance, diesen ethnographischen Film der 20er Jahre, aber nun eben in einen Spielfilm zu verlagern. Lustig, es ist eigentlich die Geschichte von King Kong. Wir können hier gleich diese Parallele ziehen vom selben Regisseurenteam, die auch Jeng gemacht haben. In beiden Fällen geht es halt darum, dass man hier um die Gefahren, die man wirklich begegnet in diesen Räumlichkeiten, nun eine Geschichte entwickelt, die natürlich ein bisschen, wie soll man sagen, einfacher strukturiert ist, wie du es genannt hast, mehr oder weniger mit dem Herumgurkeln gemeinerweise. Also, ich würde sagen, das, was hier noch reinkommt, aber was man nicht vergessen darf, ist tatsächlich, dass trotz dieser sehr, dass wir hier eine durchaus gewiefte Verbindung von Unmengen an Archivmaterial, 32.000 Feet Fuß an dokumentarischen Aufnahmen wurden gemacht in Afrika, in verschiedenen Ländern von Afrika, die dann verwendet worden sind für diesen Film, die sehr subtil zusammengeschnitten worden sind mit eben den Aufnahmen der Protagonistinnen, und um dieses Material herum, die dann mit neuesten Techniken für den Tonfilm neu aufgezeichnet worden sind in mehreren Jahren Prozess der Aufnahmen, die gemacht worden sind in verschiedenen Ländern Afrikas. Dies wurde sehr gewieft zusammengebunden mit eben sehr einer relativ einfachen Geschichte, da will ich dir recht geben, die aber gleichzeitig genauso funktioniert wie später The Searcher oder so. Das sind einfach Geschichten, die die Archetypen vermitteln, okay, zum einen. Und zum anderen sind sie echt nuanciert. Das Spiel ist überraschend nuanciert und nuancenreich. Wir haben mehrere Momente, wo etwas, was am Anfang eingeführt worden ist, zum Beispiel, dass der Vater von Peru dem Traderhorn immer wieder die haben sich nicht verstanden, die haben bei unterschiedlichen Sprachen gesprochen, einfach nur die Hand auf den Arm gelegt hat und schon Traderhorn gewusst, was dieser Mensch meinte. Und dasselbe macht später, eine Stunde später, Traderhorn bei Peru. Und es wird einfach unkommentiert stehen gelassen, weil die Leute, die aufpassen, merken sich diese kleinen Gesten, die hier reinkommen. Ähnliches Moment da gibt es in Bezug auf den Blickstrukturen, wenn zum Beispiel Peru will charmant sein und Nina Trent, die nun mitgekommen ist mit den beiden oder mit den dreien, der Rancharo ist da auch noch dabei, ein schwarzer indigene Person, die ihm die sehr mit dem Traderhorn eine sehr enge Verbindung hat eigentlich. Und die vier dort versucht eben der Peru zum ersten Mal so ein bisschen auch charmant zu wirken und gibt nun der Nina, während sie schläft, seine Jacke, damit sie nicht erfriert. Und während das passiert, schläft er langsam ein und merkt man schon, dass es ihm auch kalt ist. Und Traderhorn schaut mit einem suffisanten Blick auf die Szene und beginnt seine Jacke nun dem Peru zu geben. Es sind witzige kleine Momente, die diesen Film ausmachen. Wir haben genauso einen Moment wie zum Beispiel dann später, wo Nina nur durch die Gestik, die Mimik von Traderhorn sich beruhigen lässt. Und weil sie natürlich auch wiederum nicht Englischsprache sprechen kann und entsprechend hier das tatsächlich auflockert. Das ist tatsächlich interessant, solche Momente, die tatsächlich filmisch sind, einfach durch Gesten, durch Mimiken, durch kleine Gesten, die einfach zwischenmenschlichen Kontakt und Beziehungen ausmalen und ein größeres Bild machen, dass man hier eigentlich interessante Sachen wiederfinden kann und die Geschichte langsam sich entfaltet, selbst wenn die Geschichte selber sehr simpel ist. Und dagegen haben wir jetzt nun den Pathos, den absoluten Pathos von eben East Lynn, wo alles riesig sein muss und riesig bis in die Lächerlichkeit. Diese Figuren sind keine echten Figuren mehr. Sie bewegen sich nicht wie echte Menschen, sie leben nicht wie echte Menschen, sind einfach nur melodramatisch überzeichnete Karikaturen von einer, wie soll ich sagen, heruntergebrochenen Geschichte, der eigentlichen Geschichte, die dieser Roman birgt. Der Roman wurde so oft überdesignt und neu aufgelegt, dass hier nun eine abstruse Umänderung der eigentlichen Geschichte über seinen eigenen Themen passiert, hin zu einem maternal Melodrama, wo einfach die Mütterlichkeit im Vordergrund noch einmal steht und nicht mehr andere Themen, die wesentlich mehr eine sexuelle und weibliche Freiheit, emanzipatorische Freiheitsmoment mitbekommen würden, wie es eigentlich im Originalbuch drinnen war. Und diese Überhöhung des Spiels, das eigentlich kaum Nuancen kennt, endet damit, dass einfach, wenn wir uns jetzt die letzten 10, 12 Minuten anschauen, niemand kann sein Lächeln und sein Lachen unterdrücken, wenn die Protagonistin mit vorgestreckten Armen nun erblindet durch den Garten stapft, direkt auf eine Klippe zu rennt und natürlich sich in den Tod stürzt, weil natürlich es ist eine gefallene Frau und was für eine Art von Ende muss eine gefallene Frau finden, natürlich ein tödliches Ende, weil es geht nicht anders. Und wir müssen einfach sehen, dass mag zwar auf den ersten Blick Traderhorn wesentlich leichtere Kost sein, sind die Art und Weise, wie das Zwischenmenschliche rüberkommt, wesentlich interessanter und komplexer als das, was eigentlich in diesem pathetischen Machwerk passiert, was viel, viel altbackener eigentlich ist in seiner Herangehensweise, was man auch allein von den Zwischentiteln herabliest, wo jeder nächste Morgen und andere Zeitsprung mit Zwischentiteln betitelt wird. Das ist ein Stummfilm auf Tonfilm gemacht.
Nur weil er Zwischentitel hat, naja. Aber okay, also du sagst quasi, Traderhorn ist eine gewiefte, also simple, aber gewiefte Verknüpfung von Archivmaterial mit einigen interessanten Momenten. Ja, okay, so kann man es nennen. Man kann es aber auch einfach ein relativ einfallsloses Remake, das auf einer vermeintlichen oder tatsächlichen Erfolgswelle schwimmt und einfach noch ein
bisschen. Remake? Von was?
Naja, einfach die generelle Idee von, oh, wir begeben uns mal mit ein oder zwei Protagonisten in den Dschungel, die dann dort mit den wilden Abenteuer erleben, beziehungsweise irgendwie eine arme, entführte Frau retten. Also, Remake in dem Sinne, dass, okay, wir hatten diesen Abenteuerfilm und diesen also erfolgreichen Dschungel-Abenteuerfilm schon ein oder zwei Jahre vorher. Und jetzt hat sich das große Studio einfach gedacht, hey, komm, da springen wir auf und wir machen unseren eigenen Film.
Du weißt schon, dass Eastlin innerhalb von 10 Jahren 5-mal verfilmt worden ist, mehr oder weniger. Also ja, dreimal war es. Genau. Und nochmal 2-mal dort und nochmal 1-mal da, weil es einfach, das ist ein Film, der unendlich oft remade worden ist. Also ich weiß nicht, warum du jetzt Remake rauswirfst, weil das tut doch vollkommen gegen Eastlin sprechen.
Naja, bei Eastlin sind das nicht Remakes, sondern es sind verschiedene Versionen von dem Ursprungsmaterial. Ja? Das heißt also, das Quellenmaterial, also das Buch, ist einfach so erfolgreich oder ein so großer Teil der damaligen Kultur gewesen, der damaligen Popkultur, sagen wir es mal so, dass es so oft eben verfilmt wurde und auch in unzähligen Theaterstücken irgendwie Eingang hielt. Also ich könnte ja auch noch verkraften, okay, dass man hinnimmt, dass Leute sterben, was auch immer beim Dreh, okay, andere Zeiten, andere Sitten, das war vielleicht damals so, aber wenn so etwas passiert, dann muss das irgendwie auch, ich sag mal, Sinn und Zweck haben, aber hat es nicht, also ich kann nicht verstehen, wenn du sagst, oh, Trader Horn ist interessant und gut gemacht und hat Vorliebe fürs Detail, naja, nee, weil die Personen, die Figuren sind eigentlich alles Staffage für einfach dieses Abenteuerszenario und eigentlich wunderbar vermeintlich spektakuläre Bilder von wilden Tieren und wilden Menschen in Anführungszeichen, die als Kulisse dienen für irgendwie ein durch die Gegend stapfen und Abenteuer überwinden oder Gefahren überwinden von unseren Protagonisten, die dann auch mal eine schöne weiße Frau, die von den bösen Wilden entführt wurde und sich natürlich sofort in den weißen jungen Mann verliebt. Ja, also okay, auch das kann man dem Film vielleicht nicht vorwerfen, weil hier, er ist von 1931, dürfen wir nicht vergessen, aber es ist irgendwie alles so so schon tausendmal gesehen, schon tausendmal da gewesen, selbst für das Jahr 1931, während Eastlin einfach mit, keine Ahnung, nimm die Lady Isabella, das ist einfach eine schillernde Persönlichkeit, die so viele Facetten hat und einerseits als ein bisschen naiv rüberkommt, andererseits dann aber auch nicht und als sehr irgendwie selbstständig und irgendwie weiß, was sie will, aber das auch ins Zweifel stellt und aber eine wunderbare Mutter ist, aber auch pflichtbewusst. Und also da gibt's einfach so viele Facetten, die sich teilweise auch gegenseitig widersprechen, aber dennoch zu der gleichen Person passen und Teil dieser Person sind und sie wandelt auch ihren Charakter und ihre Sichtweise im Laufe des Stücks das Gleiche bis zum gewissen Grad oder also natürlich im geringeren Ausmaß auch ihr Ehemann, der ganz zum Schluss dann doch auch Einsicht hat und keine Ahnung, auch die Tatsache, dass Eastlin wunderschön tragisch hat, tragisch ist und dir einfach ein, ja, ganz übles Sad End vor die Nase klatscht, finde ich irgendwie erfrischend und wunderbar gewagt und damit habe ich nicht gerechnet. Also das ist etwas, das also heutzutage du, glaube ich, so gar nicht machen könntest, ein solches Ende, einen solchen Film, der durch und durch eine tragische Geschichte darstellt, eigentlich. Nicht nur eigentlich, sondern tatsächlich. Und irgendwie, weil es so gewagt ist, fand ich das sehr erfrischend und sehr interessant anzusehen. Ja, also wirkt auch sehr glaubhaft. Okay, klar, das Ende, okay, die Lady Isabella stolpert blind durch die Gegend und fällt dann von der Klippe. Ja, ist vielleicht ein bisschen überzogen dargestellt, aber grundsätzlich nimmt man ihr ihre Verzweiflung und ihren tragischen Verfall, für den sie nichts kann. Ja, sie ist tatsächlich, sie versucht auch sich zu wehren, sie nutzt alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel, zieht einen Anwalt zu Rate, aber sie kommt gegen das System nicht an, kann da nichts machen, weil sie einfach systematisch einen Nachteil hat, hier als Frau tatsächlich, also eigentlich schon ein hochaktuelles Thema. Hier wird direkt diese Ungerechtigkeit, diese systematische Ungerechtigkeit, die in der Struktur des Systems steckt, die wird direkt angesprochen und kritisiert. Also viel direkter geht das eigentlich nicht. Und das ist im Gegensatz zu Trader Horn, wo wir halt so uralte Stereotype bedienen und die nicht hinterfragen und einfach nur irgendwelche lahmärschigen, uninteressanten Abenteuergeschichten einem vorkauen, die eigentlich niemanden interessieren. Also das sind komplett andere Welten. Deswegen, ja, nee, also ich kann nicht mal im Ansatz Trader Horn etwas Gutes abgewinnen, selbst wenn du es hier noch so verzweifelt versuchst. Nee, das funktioniert nicht. Und auch die Tatsache, dass Traderhorn seinem jungen Protégé dann eine, was ist halt seine Jacke auf die Knie legt, um ihn zu wärmen. Oh, wie wunderschön detailliert der. Nee, überhaupt nicht. Was ist denn daran kreativ? Was ist daran irgendwie detailverliebt? Das ist relativ Standard. Ja, es ist einfach, keine Ahnung, einfach eine relativ wiederum simple und nicht besonders, wie soll ich sagen, nicht besonders aufsehenserregende Darstellung von Zuneigung, was auch immer. Keine Ahnung, mir fehlen hier ein bisschen die Worte, aber ich finde das nicht irgendwie detailverliebt und beachtenswert, sondern durch und durch langweilig. Und auch noch politisch fragwürdig. Ja, ich weiß, 1931, aber nee, konnte mich nicht überzeugen. Eastland hat mich hingegen komplett mitgenommen, auch weil ich es einfach nicht erwartet habe. Das ist so ein Drama. Und entschuldige, ich höre mit dem Monolog auf, du bist dran.
Ich entschuldige dich auch nie mehr für den Monolog. Jeder Monolog ist gerechtfertigt. Nee, also ich würde sagen mal, du sprichst davon, oh, welcher Film hat schon so kritisch und systematisch die Herangehensweise der sexistischen Strukturen ausgestellt. Naja, die Divorcier hat es gemacht und zwar wesentlich interessant und wesentlich besser als dieser Film. Halt einfach. Dieser Film ist einer der klassisch traditionalistischen, erzkonservativen Filme schlechthin eigentlich. Er versucht gleichzeitig, sich durchaus lustig zu machen über den alten Adel mit der Cornelia und ihrer Marotten, also der Schwester von dem Ehemann, vom Ex-Ehemann von eben der Protagonistin, dem Carlyle, den Robert Carlyle, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber man muss einfach sagen, Lady Isabella war einfach eine wesentlich komplexere Figur im Buch selber. Und man kann auch das sagen, dass die Figur wurde zunehmend von ihren Kanten, wurden zunehmend abgeschlagen.
Ja, aber okay, aber hatte, sorry, ich will dich nicht unterbrechen. Ganz kurz, diese Kanten sind doch noch zu sehen. Die werden
wo sind die Kanten? Nein. Sie ist die Unschuld in Person, die nichts anderes kann, als sich hingebungsvoll alles versuchen, ihren Meister sozusagen, diesem Mann zu unterwerfen und ihm hinzugeben und alles ihm geben möchte, aber er verstraut halt Cornelia mehr und es ist sogar ganz eigenartig, wie zum Beispiel das Kostüm funktioniert mit seiner Symbolik. Wir haben sie am Anfang mit dieser Gay, mit diesem sehr koketten, schönen Kleidern zu sehen, die ganz weiß und kräftig sind und die den Film aufhellen tatsächlich wortwörtlich. Das geht runter in einen grau, dunklen Ton, weil sie in diesem East Lynn eigentlich verwittert und ihre eigene Persönlichkeit muss immer mehr unterdrückt werden und plötzlich, nachdem sie ausgebrochen ist, springt es wieder auf, das Weiße, das Helle, wird aber dann zunehmend in Paris dann in ihrem zweiten Etappe ihres Exils für graue und schlussendlich schwarze Farben eingelöst.
Okay, sorry, aber weil das ist doch wunderbar detailverliebt und wunderschönes Kostüm.
Nein. Weil im ersten Bereich wird das Graue benutzt, um zu sagen, hey, sie ist so arm, sie kann nicht ausbrechen aus diesen Zwängen. Im zweiten Teil wird sie immer dünkler gekleidet, um ihr Leiden für ihre Mutterschaft hervorzuheben. Der Film benutzt auch Lieder, das Remember Me-Lied, einer der wenigen Momente, die tatsächlich schön sind, wie sie in Wien zum Beispiel das Remember-Lied hört, von einer Sängerin gesungen und das auch im Buch vorkommt, soweit ich es richtig verstanden habe, aber als ein Zeichen für ihre Liebe und ihre Anziehung an den ihren Ex-Ehemann, und das wird ganz zunehmend verschoben in ihre Mütterlichkeit, weil ihre ganze Form von sexuellem Drang, den sie im Buch eben hatte, weil es mein Kabel ist runtergefallen, falls man das gehört hat. eben hatte, ist vollkommen, wird vollkommen negiert, weil darum geht's für diesen Film nicht, weil der Film ist unendlich ein Film, der für die puritanischer geht's eigentlich nicht.
Ja, und ja,
selbst der da, eigentlich also, sich vollkommen verliert in aber, eine Idee von, hey, komm, die Mutter will sich unbedingt aufopfern für ihr Kind. Das ist ganz im Kontrast zu dem, was Divorcier gemacht hat, um die damaligen Geschlechterpolitik zu kritisieren und systematisch zu hinterfragen.
Ja.
Und ich will aber jetzt auch an der Stelle auch noch mal das reinwerfen, weil du hast es gemacht, du hast meine Worte der Staffage, dass dieser exotisierende kolonialistische Hintergrund reines Staffage für die weißen Protagonisten sind. Das ist ein Wort, was ich verwendet habe damals, wie ich mit Cheng mit dir diskutiert habe. Das würde ich tatsächlich nur bedingt so sehen, weil wir gleichzeitig natürlich auch einen schwarzen Hauptdarsteller haben, der tatsächlich eine ziemlich komplexe Figur ist, die von von Muzia Omulu gespielte Figur, einen nicht professionellen Schauspieler, der aber gleichzeitig in seiner Region als eine, also er kommt aus Kenien, selber eine Person ist, die wichtig ist für die Strukturen, für die Organisation von Schauspielerinnen und Statistinnen. Also er selber ist im Filmbusiness drin, er hat wirklich, und es wurde ihm auch in dem ganzen Werbematerial über den Film zugesprochen, eine Expertinnenrolle und nicht einfach nur der große Wilde. Nein, er ist jemand, der wirklich sympathisch ist, der wirklich hier mit einer Stoik, mit einer Maskulinität auftritt und gleichzeitig auch eine tiefe Verbindung hat mit Traderhorn selber, der natürlich, die eine innerliche, intime Beziehung führen. Also ich muss schon sagen, da anders als zum Beispiel, als wir es hatten bei Jang, wo einfach alle nur irgendwelche Kinder sind, wie es auch hier wieder heißt, ist hier ganz ersichtlich, dass es mehr heroische Figuren auch gibt, die eben hier of color sind zum Beispiel, die zumindest ebenso komplex sind wie alle anderen Figuren, alle anderen weißen Figuren, würde ich mal behaupten, malen.
Das kannst du nicht widerlegen. Also Ranchero ist quasi der treue Kompagnon,
ist genauso
der aufgefordert gehorchen muss, und wenn er es nicht tut, Traderhorn einmal nach ihm tritt oder so.
Sehr schön. Er gehorcht nicht und er opfert sich auch für Traderhorn, weil er so eine intime Beziehung mit Traderhorn
hat. Ja, hab ich glaube ich ein bisschen anders gesehen. Okay, gut.
Gut, jeder Spaß zur Seite. Ich glaube, Muzia Omulu ist trotzdem ein Star, der hier tatsächlich, aber es ragt heraus aus der Hinsicht, wie oftmals mit schwarzen Schauspielern umgegangen wird, eigentlich lustigerweise trotzdem. Das ist faszinierend, das Traurige wahrscheinlich zugleich eigentlich.
Yeah.
Weil er tatsächlich, ist interessant fand ich auch, dass es gibt, bei Birth of a Nation wurde auch mit Blackface ganz stark gearbeitet, weil man durfte nicht, wenn eine weiße Frau alleine im Bild ist, soweit ich es richtig im Kopf habe, oder Kontakt hat mit einem Mann, der schwarz ist, das durfte dann nicht wie ich ein schwarzer Mann sein. Das musste man mit Blackface dann lösen. Und hier war es nicht der Fall. Also war ich tatsächlich überrascht, muss ich gestehen, dass das nicht mehr, ob es sich verändert hat, weiß ich nicht. Oder ob es einfach nur der Film, ob einfach die Regeln aufgrund des Drehortes einfach eine andere waren.
Könnte ja auch genau sein, zum Beispiel. Genau, das war es, soweit ich weiß. Also ich glaube, dieser Film hat schon Wert auf Authentizität gelegt, beziehungsweise haben die es ja teilweise vor Ort gedreht, auf jeden Fall nicht in den USA. Und es gab dann auch aber, also sie mussten halt ein paar Szenen nachdrehen und dann haben sie, wie heißt der Schauspieler gleich nochmal?
Muzia Omulu.
Genau, er und auch ein weiterer farbiger Schauspieler sind dann tatsächlich nach Hollywood geflogen, also in die USA, um ein paar Szenen nachzudrehen. Und die hatten dann auch große Probleme. Ich glaube, denen wurde dann zum Beispiel irgendwie der Zugang zum Hotel und so nicht gewährt. Also das hat schon auch für Probleme gesorgt und ist auch irgendwie tragisch tatsächlich. Aber also diese Probleme gab es damals schon immer.
Natürlich. Noch. Also ich würde es auch eben betonen, dass es natürlich, wenn wir schon vielleicht hier mit meinem Gelächter auf die Hüllen fallen lassen wollen, die Masken fallen lassen wollen, direkt in die tatsächliche Meinung zu den Filmen übergehen wollen. Ich weiß nicht, was du sagst, oder willst du noch weiter die Pfade?
Nö, können wir schon, also nö, mach mal. Ich wollte nur kurz sagen,
bitte. Nein, sag du.
Ich hätte noch entgegnet, dass dieses Ganze, die sexuelle Freizügigkeit, die Bedürfnisse und so von Isabel ein bisschen angedeutet, beziehungsweise ein bisschen, ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, aber euphemisiert werden. Also ihr ganzes Bedürfnis nach dem wilden Leben und der Gesellschaft. Ja, da steht ihr halt. Oder kann man sich ein bisschen denken und vorstellen, dass das schon auch für das sexuelle Ausleben, die Freizügigkeit steht. Und sie jetzt in dem neuen Leben gezwungen wird oder sich mit der Tatsache konfrontiert sieht, dass sie das so nicht mehr kann. Und ihr Liebhaber oder der Mann, der es ja noch in Bedrängnis bringt, auch ein bisschen direkt eigentlich für dieses alte Leben steht, wo sie auch zurückkehrt und das eigentlich relativ deutlich noch gezeigt wird. Also sie lebt dann ja auch ganz, ganz deutlich ein, in Anführungszeichen, Läuterleben mit ihm. Sie sind nicht verheiratet und sie gibt sich wieder dieser Freizügigkeit hin. Also das schwingt da schon eigentlich, wie ich finde, recht geschickt ständig zwischen den Zeilen mit und man kann sich das schon denken.
Aber die zwischen den Zeilen, wir haben ja einen Pre-Court-Film. Wir haben eine Zeitperiode, wo man zumindest mit indigener exotisierenden Momenten Nacktheit darstellen kann, nackte Brüste darstellen kann. Das ist nicht nur jetzt hier in Traitorhorn, sondern genauso auch in zum Beispiel Marokko, der ein wesentlich besseres Melodrama ist als nun zum Beispiel Islin, muss man einfach sagen. Weil das ist auch, finde ich, das, was woran Islin nämlich scheitert, dass es ja kein gutes Melodrama ist, ganz einfach. Es ist ein Film, der nicht gut funktioniert und der tatsächlich einfach nur sich wiederfindet in einer eigenen Pattsituation zwischen Brüderie und Kritik an der Brüderie. Er kritisiert wirklich wortwörtlich, und das würde ich auch sagen, dass der Film eindeutig die diese Traditionsbesessenheit von ihrer Familie, die sie eingeheiratet hat, wirklich von die sie ganz lächerlich macht und mit den Worten zum Beispiel wie: Und wirst du heute dieses Jahr beim Wettbewerb machen, bei sein, bei dem Schweinezuchtwettbewerb? Also, ich glaube schon. Also, ja. Es zeigt diese Idiotie, die in dieser Gesellschaftsschicht geherrscht hat, und Cornelia wird dort auf jeden Fall als lächerliche Figur immer wieder preisgegeben, die aber eine sehr starke Villainess-Rolle übernimmt. Aber gleichzeitig bestätigt es und fokussiert es trotz dieser Moment des Pre-Codes wirklich stark auf die Mütterlichkeit, dass der Originaltext wirklich nicht drin hatte. Und Mary Eve Armstrong, die einen wunderbaren Text zu der Entwicklung von dem Buch zur Bühne, zu den Filmen geschrieben hat, das ist wirklich ein schöner Text von ungefähr 20 Seiten, die ich auch verlinken werde, zeigt auch auf, wie immer mehr selbst dann Cedar Arab, einer der ersten Vamps zum Beispiel, immer mehr Isabella, also 1916 der Form, also selbst eine Vamp spielt dann plötzlich Isabella als unschuldig. Also sie spielt immer mehr zu dem Verständnis von Unschuld. Und auch hier, selbst wenn du meinst zwischen den Zeilen, wir können sie vergleichen mit dem, was Divorcee macht, und sehen einfach, wie viel direkter hier geschlechtliche und sexuelle Politiken angesprochen worden sind. Auch was passiert. Und das ist wichtig zwischen den Zeilen. Man macht die Vorhänge zu und jeder weiß, was passiert hinter den Vorhängen.
Ja, das ist klar. Also das stimmt schon, du hast schon recht, dass es hier nicht so direkt geschieht, aber eigentlich finde ich, kann man es dem Film eher zugute halten. Was ich interessant finde, was mir an dem Film gefallen hat, ist, dass er, ja klar, er macht sich zuerst über dieses Adlige, dieses extrem konservative, übertriebene an irgendwelchen Regeln oder Traditionen festhalten, wenn man so möchte, macht sich darüber lustig und relativ effizient, und dann switcht er aber die Perspektive und zeigt dir über die Isabelle dann noch die andere Seite und bringt dich dazu, es ein bisschen zu hinterfragen, so, naja, Moment, das Gegenteil dazu ist auch nicht die Lösung, und vielleicht haben wir dieses Traditionelle, was auch durch diese Mutterschaft ein bisschen den Ausdruck findet. Ich glaube, das gehört zusammen, ja, das ist das gleiche Element. Vielleicht haben wir es doch ein bisschen zu vorschnell über Bord geworfen und vielleicht war es nicht ganz gerechtfertigt. Das heißt, da wird man dazu gebracht und man wird jetzt nicht, es wird einem nicht die Lösung präsentiert, weil die gibt es nicht. Also du wirst nicht zu einer Seite oder zu der anderen Seite gestoßen, sondern du wirst hier gebracht, ein bisschen zu reflektieren und das vielleicht zu hinterfragen und dann da auch wieder für dich selbst deine Meinung zu finden. Also es wird alles hinterfragt, ja. Also verschiedene Perspektiven werden gezeigt. Und das finde ich, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, eigentlich schon relativ geschickt gemacht. Und das gefällt mir recht gut an dem Film.
Ich muss sagen, wie soll ich sagen? Okay.
Sind wir jetzt eigentlich schon?
Beschreibst. Wir sind schon aus dem Dings draußen. Ich bin schon auch in meinem regulären Modus drinnen. Also ich bin nicht, ich diskutiere gerade gegen Islin, weil ich Islin nicht gemocht habe, ganz einfach.
Aber warte, Moment. Dann wollen wir mit unseren Podcast-Traditionen und konservativen Regeln nicht brechen. Genau. Das heißt, sobald wir anfangen, die Masken abzulegen, würde ich, und mach du am besten den Anfang, ein kurzes Statement erwarten, welchen von beiden Filmen du denn nun besser fandest. Vielleicht kurz begründen und dann können wir dann nochmal weiter.
Du brichst gerade eine Diskussion ab, das finde ich ein bisschen schwierig, vor allem, weil ich nicht sagen kann, welchen Film ich wirklich besser gefunden habe. Ich finde beide Den einen finde ich wirklich langweilig. Also das, was ich gesagt habe am Anfang, dass er wirklich jegliche Art von Insomnia heilen würde, das habe ich ernst gemeint. East Lynn ist für mich eine wirklich langweilige Art und Weise, wie man diese Geschichte präsentiert. Es ist ein Melodrama, was nicht funktioniert, weil es viel zu pathetisch ist und gleichzeitig aber nicht wirklich sich einen tatsächlichen moralischen Kern herausgesucht hat und natürlich auch erzkonstruktiv mit der Ansicht, wie mit Mutterlichkeit reinkommt. Es erinnert mich ganz stark an den Film, ich muss gestehen, ich habe es vergessen, wie er hieß, aber ist er einfach nur Israel? Nein. Wie hieß denn der? Den, Disraeli, genau, danke. Disraeli. Disraeli in der Hinsicht, dass ich in beiden Fällen wirklich die Struktur nicht passend gefunden habe für den Film. Und gleichzeitig muss ich sagen, Disraeli war wenigstens lustig, weil der Protagonist, der George Arliss, glaube ich, hieß der, aber ich habe es ja, nicht im Kopf.
Das klingt gut.
Ja, ich weiß auch nicht mehr, aber. Ich kann sein, kann auch nicht sein, hört nach. Einfach wie ich viel besser war. Und hier, ich kann wirklich einen Moment benennen, wo ich sie wirklich gut gefunden habe, die Protagonistin von diesem Film. Nämlich, das ist natürlich, ich will sich nicht ihren Namen jetzt verschweigen, das ist. Nein, das ist nicht die. Ich bin beim falschen East Lynn. Cool. ich bin beim 1960er gelandet. Genau, ich wollte. Die Anne Harding. Die Anne Harding hat mir in einem Moment wirklich gut gefallen. Das war tatsächlich in Wien, wo die Sängerin aufgetreten sind. Und es gab einen kurzen Moment, wo sie melancholisch gewirkt hat, wo der Blickkontakt mit dem anderen, mit dem Liebhaber, dem Captain Levinson, tatsächlich auch irgendwie eine Ehrlichkeit mit sich geführt hat, die eine Tragik sichtbar gemacht hat, weil es nuanciert war. Alles Weitere, alles, dass sie wird im weiteren Text einfach infantilisiert auch gleichzeitig, so, ja, er konnte nicht irgendwas machen, weil er wollte sie nicht hier irgendwie in Bedrängnis bringen mit seinen Geldsorgen, wollte aber ihr das bieten, was er das alles, und sie wollte es ja, und
ja, aber Moment, also ganz kurz, also ja, aber ist das, also hat er das ehrlich gemeint oder ist es einfach irgendeine verlegene Ausrede und Rechtfertigung, die er bringt? Also
der Film versucht ganz große Villains zu machen und ich finde es langweilig, wie groß die Villains sind, die selber gleichzeitig aber auch alle Würstchen sind. Und ich muss auch sagen, die moralischen Schwerpunkte des Filmes mit seinem Fokus auf Mütterlichkeit finde ich halt auch einfach langweilig. Ich glaube einfach, die Art und Weise, wie der Landadel ins Lächerliche gezogen wird, an jeder Stelle von Anfang bis zum Ende, das ist einfach, entspricht einfach der Hinsicht, wie im Jahre 1931 mit dem viktorianischen England Kritik geführt werden kann. Natürlich kann man das lächerlich machen. Wir leben 60 Jahre später, das ist ja kein Problem mehr. Oder 70 Jahre sogar später. Und dagegen, das konservative Hauptthema der Mutterschaft ist halt ein Thema der Zeit, das noch immer traditionelle Werte vermittelt von erzkonservativen Personengruppen. Und das ist so langweilig einfach, wie sie sich dann wirklich aufopfert für mütterliches Aufopferung, die hier reinkommt. Und es ist alles das, was zu beschreiben mit dem Leiden, dem Leidensdruck. Douglas Sirk kann ein Melodrama machen. Anscheinend kann es Frank Lloyd nicht. Dieses Melodrama funktioniert hinten und vorne nicht. Douglas Sirk würde diesen Leidensdruck wirklich zu einer Höhe bringen, wo man wirklich innerlich zerreißt tatsächlich. Und hier, ich wurde nicht mal berührt von diesem Film.
Ja, interessant. Also mir ging es genau anders. Also ich fand wirklich Trader Horn stinklangweilig, weil, also eigentlich, was ich gesagt habe, ja, war vielleicht ein bisschen überzogen, aber im Großen und Ganzen stimmt das schon so. Also Trader Horn lebt eigentlich nur von dem Spektakel und das ist halt heutzutage, 90 Jahre später, kein Spektakel mehr wirklich. Also man kann es aus historischem Interesse sich anschauen, aber also natürlich finde ich nicht mehr beeindruckend, wenn ich irgendwelche Nashörner, die durch die Gegend laufen und dann erschossen werden, sehe. Von daher, wenn man das Spektakel einmal abzieht, das damals wohl wirklich ein Spektakel war, aber wenn es heutzutage nichts mehr ist, da bleibt da relativ wenig übrig. Also ich fand den Film super langweilig. Während East Lynn, da dachte ich mir auch, als ich ihn gesehen habe, also den Film gibt es ja aktuell nur in fürchterlicher Qualität öffentlich zu sehen. Da dachte ich mir in den ersten paar Minuten, oh Gott, was ist das für ein Pixelsalat? Wie halte ich das aus, diesen Film zu sehen? Ich kann ja so gut wie keine Mimik, keine Gestik nicht sehen. Das wird ja fürchterlich. Muss ich mich jetzt hier 90 Minuten durchkämpfen? Wo sind meine Koffeintabletten? Na, so ähnlich. Aber dann habe ich doch ein grundlegendes Interesse entwickelt. Also einfach weil ich dann doch wissen wollte, also ich hatte auch keine Ahnung, worum es geht, aber okay, in welche Richtung entwickelt sich das dann? Und auf dem Höhepunkt des Streits, wo sie dann rausgeworfen wird, also mir war nicht klar, in welche Richtung sich das entwickeln würde, wie es weitergehen würde, also ob das irgendwie, ob sie zurückkommen will, die sich wieder versöhnen würden, oder ob dann doch ihr Liebhaber doch irgendwie der edle Gute ist, der das Kind, ihr Kind irgendwie ihrem alten Ehemann entreißt oder was auch immer. Also mir war nicht klar, was da passieren würde, deswegen hatte ich genuines Interesse zu sehen, was da passiert. Und ich hatte tatsächlich auch nicht mit diesem Ende gerechnet. Also das hätte ich nicht gedacht, dass es einfach so ein komplettes Wow, sie stirbt und der Ehemann ist dann traurig und das war's. Hätte ich nicht gedacht, fand ich von daher sehr unerwartet und positiv überraschend und einfach, ja, okay, es mag jetzt vielleicht, es sind simple Tricks, es mag nichts besonders Aufwendiges oder psychologisch Fingiertes sein, aber als die, wie heißt das Kindermädchen? Ich hab den Namen vergessen.
Joyce,
genau. Als die Joyce zum Schluss dann dem Ehemann die Leviten liest oder ihn aufklärt, wie er eigentlich seine Ehefrau eingekesselt hat und dass seine Schwester doch hier für fürchterliche Umstände gesorgt hat, die unerträglich waren. Also das fand ich einfach unheimlich befriedigend und das hat sich richtig gut angefühlt. So, ja, endlich, ja, sag's ihm doch, ja, mein Gott, endlich sieht er das. Also alles auch relativ simpel, mag man sagen, aber es hat funktioniert, ja. Also die nach wie vor simplen psychologischen Register, die gezogen wurden, die wurden aber gezogen und waren effektiv in dem Moment. Und deswegen, also finde ich tatsächlich Eastlin, also jetzt im direkten Vergleich zu Schwelderhorn, haushoch überlegen.
Also ich muss sagen, das, was du beschrieben hast, ich kann mich erinnern, wie du die Anfangserzählung gemacht hast von dem Film, wie der funktioniert, etc., was die Handlung ist. Ich dachte, ja, das sind die ersten, nicht mal 10 Minuten vielleicht sind es nur die ersten 5 Minuten. Ich glaube, es wäre interessant gewesen, wenn diese ersten 10 Minuten eine Stunde gedauert hätten. Wenn wir einfach langsam sehen würden, wie beklemmend es für die Protagonistin wird. Der Film wäre wie Rebecca. Und Rebecca klappt wunderbar, zum Beispiel. Also der ja 8 Jahre später gekommen ist, ich glaube 1939 oder vielleicht 1940, bin ich mir ganz sicher, von Hitchcock. Und eine Schwarzenegger-Produktion. Und zum Beispiel hier haben wir genau dieses Spiel von einer jungen Ehefrau, die von der Dame des Hauses, in dem Fall nicht die Schwester, sondern eben die eine Bedienstete, langsam in den Wahnsinn getrieben wird. Weil das eben immer intensiver wird. Und das ist, glaube ich, das, was dem Film fehlt. Der Film versucht sich die großen Gesten und die großen Momente, diesen Pathos, versucht er nicht zu verdienen, sondern er springt von einer Episode in die nächste. Wir verbringen überall 3 Sekunden. Und ich weiß, dass Schwelderhorn genauso episodisch ist, in vieler Hinsicht, aber Schwelderhorn versucht halt nicht genau das zu machen. Also ich will auch,
ja bitte. Also ganz kurz, verstehe mich nicht falsch. Ich will auch nicht sagen, dass Eastlin ein Filmkleinod oder Juwel sondergleichen ist. Nee, gar nicht. Aber also einfach nur im direkten Vergleich zu Schwelderhorn finde ich ihn viel besser. Einfach. Ist alles, was ich sagen wollte. Aber.
Okay. Ich muss sagen, Schwelderhorn, ich habe das Schlimmste erwartet und ich habe das Schlimmste bekommen. Der Film beginnt damit, dass er vollkommen in imperialistische, wie es auch schon eine zeitgenössische Zeitung geschrieben hat, Imperialistic Jingoism sich verliert einfach. Einfach mit Afrika und wir werden aufgelistet, danke an all diese Kolonialherrschaftsländer, die uns erlaubt haben, dort zu filmen, wie Belgisch Kongo und das Protektorat, bla bla bla, und das anglo-ägyptische, bla bla bla. Also das heißt, man spürt von erster Sekunde, wie der Kolonialismus und postkoloniale Strukturen hier vehement drin sind, einfach auch mit der Peitsche zum Beispiel und so und mit diesen hierarchischen Strukturen, dem Onkel Tom-artigen, dem in der Mutia Umulu spielt eigentlich, also dieser gute Sklave, der gute Diener, der sich dem Protagonisten aufopfert, dem Weißen, und letztlich werden die weißen Safari-Helden heroisch abgefeiert. All das war drinnen und war fürchterlich. Gleichzeitig, ich bin unendlich überrascht und erfreut über die technische Raffinesse von diesem Film. Der Film ist nicht nur das, was ich gerade vorhin auch schon gesagt habe, dass er einfach wirklich durchaus interessant Bilder miteinander verbindet, die ich nicht erwartet hätte, und auch teilweise Special Effects benutzt, wie zum Beispiel eine Figur, die raufgemalt worden ist oder mit einem Doppelbelichtungsverfahren auf den Bildschirm, auf das Bild projiziert worden ist und gerade von einem Rhinoceros erfasst worden ist und dergleichen. Also solche durchaus raffinierten Kleinigkeiten. Und ich finde tatsächlich auch, es gibt so Momente, wo eine Kran benutzt wird. Und das ist auch, ich weiß, ich glaube, wir haben da einfach unterschiedliche Herangehensweisen. Und ich bin halt immer überrascht, wenn etwas kommt, was ich nicht erwartet, was ästhetisch ist. Und das ist das, was mich dann erfreut an solchen Filmen. Und das ist einfach der Fall hier gewesen. Und zwar einfach so ein Unmengen an Material, das auch viel mir geboten hat, das ich nicht erwartet hat. Und auch hier diese Linie, die ich vorhin versucht habe zu ziehen von dem ethnografischen Film der 1920er Jahre über diesen Film, direkt in den Tierfilm der Gegenwart eigentlich hinübergeht. Und man auch gleich erkennen kann, wie kolonialistisch eigentlich der Tierfilm der Gegenwart eigentlich so, wo die kolonialistischen Wurzeln dieses Tierfilms eigentlich liegen. Das ist auch sehr faszinierend, also so aus einer historischen Perspektive das aufzumachen. Es gibt diese wunderbare Moment, wo wir immer wieder so Schüsse haben von der Wildnis, von der Savanne und dann erzählt das Traderhorn einfach irgendwas darüber in einem Voice-Over, was ist das, off, und es gibt einen Gegenschuss auf den Traderhorn und es ist genau die Erzählung, wie ein Universum später funktionieren würde. Ja, und er versucht das und das zu machen. Was natürlich dann wieder reinkommt in die unendliche ethische Grausamkeit, nicht nur aus rassistischen, kolonialistischen Perspektiven, sondern genauso aus der Hinsicht, wie Tiere ausgehungert worden sind in Mexiko, um Tierkämpfe zu inszenieren, die es nicht in Afrika gefilmt worden sind, sondern wirklich einfach in Mexiko nachgestellt worden sind. Oder eine absurd interessante Szene, die eklig ist, gleichzeitig auch, wir sehen, wie ein Löwe auf einen Jäger zurennt mit Speer, also ich glaube, es war diese schwarze Dienerfigur, der dann den Speer auf den Löwen schießt und wie ich im Bild selber ihn trifft und im Nacken das versenkt. Die Kamera, das ist so wie wir damals über Tom Cruise geschrien haben in unserem Schwester-Podcast, wie die Kamera versucht, Authentizität zu schaffen. Die Kamera sagt, nee, das ist wirklich passiert. Ihr seht wirklich, wie dieses Löwe und dieser Mensch hier um den Tod kämpfen. Und das ist natürlich ekelhaft sondergleichen, diese Tierquälerei hier. Fürchterlich. All das ist grausam, eklig. Und trotzdem gibt es dann wieder solche Momente, der Soundscape ist großartig, wie im Wasserfall man nichts hören konnte, außer das dumpfe Dröhnen des Wassers und selbst die Figur nicht mehr dann drehen könnte. Wie immer wieder diese rassifizierten Trommeln hörbar geworden sind und für die Protagonisten in Angst und Schrecken gesetzt haben. Das ist eine komplexe Art, wie eine Soundmischung funktioniert, die ganz anders ist wie etwa dieser altbackene Film wie East Lynne. Also für mich ist das Problem tatsächlich der, wir haben einen Film, der für mich explizit langweilig ist und wahrscheinlich mittelmäßig höchstens, wenn überhaupt. Und einen anderen Film, den ich verachtungswert finde und gleichzeitig aus Grund seiner Ästhetik irrsinnig interessant finde. Ich bin hin und her gerissen. Ich habe dir vorhin geschrieben, das ist eine Sophie's Choice zwischen den beiden Filmen. Und das meine ich auch sowohl in der Hinsicht, dass ob ich das erkraften kann, Traderhorn als den besseren Film zu bezeichnen, weil er eben meines Erachtens aus einer ethischen Perspektive wirklich katastrophal ist. Oder ob ich eben den langweiligen Schlafpille nehme. Und ich meine, in letzter Hinsicht wird es egal sein, weil beide Filme werden gegen Skippy oder Frontpage verlieren, die letztes Mal wir diskutiert haben, die beide deutlich besser sind für mich. Beide.
Ja.
Ja, ich weiß, du liebst East Lynne, das habe ich schon gemerkt. Du findest auch, East Lynne ist besser als All Quiet on the Western Front, das habe ich auch schon gemerkt.
Nee, weiß ich nicht. Aber ich finde, ich würde es eher andersrum sagen. Ich glaube, ich finde einfach Traderhorn schlechter als alle anderen Filme, die du jetzt gerade genannt hast. Technisch, das mit wie Sound eingesetzt wird, was quasi so, also Hans Zimmer-eske Trommeln, wenn man so sagen mag, oder
ich finde schön, wie du über deinen eigenen Witz lachst.
Oder alles übertönende Wasserfälle. Ja, ist natürlich schon nett und gut gemacht, aber das kann einfach nicht retten, dass ich den ganzen Film und die Handlung und alles todlangweilig finde und da eigentlich nichts wirklich, also interessant, irre, unvorhersehbar oder was auch immer. Also es sind einfach nur irgendwelche Versatzstücke von Handlungen, die in einer heutzutage schwierig anzuschauenden kolonialen oder postkolonialen Struktur drinstecken. Ja, stimmt schon. Ich persönlich würde ich sagen, also wenn es ein guter Film ist und der ist gut gemacht, naja gut, dann muss man halt sagen, jo, war halt so, ist aus heutiger Perspektive fragwürdig, aber damals war es so, kann man jetzt nicht mehr ändern im Nachhinein. Ich finde den Film trotzdem gut, aber so ist dem nicht. Ich finde den Film einfach super, oder ich fand ihn, als ich ihn gesehen habe, vielleicht war ich auch einfach müde, aber ich fand ihn super langweilig. Also ich bin da auch, ich bin nicht eingeschlafen, aber ich habe öfters auf die Uhr geschaut und dachte, oh Gott, ja, komm schon. Und ich kann den auch nicht im Ansatz ernst nehmen. Das ist mir bei East Lynn teilweise auch nicht so leicht gefallen, aber East Lynn ist einfach von der Thematik und von dem, was generell präsentiert wird, ein ernstzunehmenderes Thema und auch ein wichtigeres, vielleicht auch dankbareres Thema, also menschliche Erwartungen, Interaktionen, wie auch immer man es nennen möchte, ist, glaube ich, leichter in einem heutzutage technisch komplett veralteten Film rüberzubringen als irgendwie Abenteuerspektakel. Oder ist leichter, dass man das heutzutage gut findet. Bei mir zumindest. Also ja, ja. Keine Ahnung, ich wiederhole mich. Also ich respektiere deine Ansicht, aber ich kann Trader One echt nicht allzu viel Gutes abgewinnen.
Ich habe jetzt auch nicht versucht, dich zu überzeugen. Ich habe ja versucht, meinen eigenen Standpunkt und meine eigene Zerrissenheit versucht zu präsentieren. Weil ich muss sagen, ich habe auch sogar die ersten 10 Minuten ungefähr von 1916er Variante von East Lynn geschaut. Und selbst hier habe ich lustiger gefunden. Weil genau, das ist die Sache. Ich fand East Lynn, den 1931er Film, einfach lächerlich. Einfach lächerlich. Also ich finde, der Pathos hat nicht funktioniert in dem Film. In vieler Hinsicht. Und die East Lynn-Variante von 1916 hat gewusst, wie lächerlich der Film ist. Und es ist interessanter ist, dass eine Sache, die sich rausgebildet hat nach den vielen Adaptionen auch für die Bühne von East Lynn, ist auch die, dass einfach ganz viele satirische und Klamauken entstanden sind, Varianten entstanden sind von eben East Lynn. Und das kann ich verstehen. Ich kann verstehen, warum das alles, warum diese Größe des Films, die Popularität des Stückes, des Buches zu Parodien geführt hat. Und ich muss sagen, ich glaube, mit einem kleinen wenig Humor hätte ich den Film auch ein bisschen mehr vertragen können. Und der 1916er Film ist einfach, der ist schon wieder so überzeichnet, dass er vieles einfach absichtlich dann auch macht. Es beginnt mit einem Slapstick-Einlage von einem gebrochenen Bein und das kann ich nachvollziehen, viel mehr als all die mütterliche Leid und Qualen, die ihm die Protagonistin in dem 1931er Film ertragen hat. Zugleich, und das haben wir auch schon öfters besprochen und das will ich auch trotzdem hier nochmal sagen, ich schätze es einfach, technische Errungenschaften vor meinen Augen zu sehen. Sachen, die ich nicht erwartet hätte zu einem gewissen Zeitpunkt, einfach zu merken, ah, da sehen wir schon diese Herangehensweise. Das ist so ähnlich wie in Orlaks Hände, wo man auf einmal eine Night-for-Night-Shot hatte, wo er von einem Auto fährt und wie einfach das hintere Auto, was einem vorderen Auto nachfährt, einfach mit einem riesigen Scheinwerfer beleuchtet, um das zu ermöglichen. Das ist untypisch für die Zeit. Da ist natürlich einfach eine blaue Virage drüber gelegt, um zu sagen, ja, das ist Nacht. So, nein, nein, wir machen wirklich ein Night for Night mit dunkelstem Schwarz. Und das ist schön einfach. Und hier ist es halt die Art und Weise, wie mit dem Ton umgegangen wird. Und ich finde wirklich dieses, was du gesagt hast, ja, die Zwischentitel machen sich zum Stummfilm. Ich lustigerweise, der Film Traderhorn, der Dreh hat begonnen als Stummfilm und ist dann zwischendurch dann zum Tonfilm umgewandelt worden. Also im Sinne von, man hat dann zunehmend begonnen, dann Soundequipment zu importieren etc. Und so spezifisches Soundequipment und die Tiergeräusche und deren Authentizität aufzunehmen, bla bla bla. Alles Advertisement-Bullshit und kolonialistischer Bullshit, den man hier reinbringt. Also es gibt so diese Aussage von einer Frau. Es ist so realistisch auf einmal, wenn man jetzt die Töne hört. Oh. Und natürlich ist es so voll diese Idee von Exotik, die zu den Zuschauerinnen nach Hause kommt, nicht ins Wohnzimmer, aber in die heimischen Kinos. Das ist eh alles eklig eigentlich. Trotzdem, das, was hier passiert ist, ist, wie die Sound auf eine moderne Art eingesetzt worden ist. Und in East Lynn, das fühlt sich echt so an, nach dem frühen Tonfilm, der 1928 bis 1932 immer wieder versucht hat, entlang von klassischen Theaterstücken sich Prestige zu schaffen und gleichzeitig auch irgendeinen Halt zu finden, wie man den Film, den frühen Tonfilm nun benutzen könnte. Und das ist natürlich für mich persönlich auch der falsche Zugang. Die beiden bekannte, also es stimmt nicht, dass sie die einzig sind, aber die beiden klassischen Theaterstücke, Verfilmungen, die wir gesehen haben bis jetzt, nämlich Disraeli und eben diesen hier, haben für mich beide auch nicht funktioniert. Das ist einfach sehr schlechtes Theater auf Film gebannt. Und das ist halt für mich sehr schade einfach. Es funktioniert einfach für mich nicht. Aber es heißt, ich versuche das, was man nicht entweichen kann, nicht entkommen kann, versuche ich zu nach hinten zu schieben, um es auszuweichen, nämlich meine Entscheidung, welchen Film ich besser finde. Und das ist echt fürchterlich schwierig. Ich weiß nicht. Ich kann ja auch nicht mit einem Nichts enden, aber ich kann auch nicht mit einem guten Gewissen Traderhorn sagen. Das ist halt auch das Schwierige. Allein deshalb, weil das beste Zitat aus Traderhorn natürlich folgendes ist: Don't you understand? White people must help each other.
Ja. Ja. Das ist ja fast ein wunderschönes Schlusswort. Ja, okay, also das heißt, wir kommen nicht auf einen grünen Zweig.
Das glaube ich nicht, aber ich komme persönlich auf einen grünen Zweig, aber da wirklich keiner Film auch nur in die Annäherung eine Chance hat, um dann in weiterem Folge bester Film zu werden, also was ja das Ziel von diesem Zweikämpfen sind, lasse ich es einfach aus und beide haben verloren für mich.
Ich glaub, okay, beide haben wirklich verloren. Für mich hat East Lynn zumindest ein bisschen gewonnen, weil ich doch positiv überrascht war und der besser war, als ich ihn erwartet hätte, während Traderhorn meine Erwartungen eher untertroffen hätte. Gibt's das mal? ja.
Unterwandert. Subversiv unterwandert.
Ich weiß nicht. Klingt es ja aber eher so, dass wenn wir uns auf einen Sieger einigen müssten, es ja eher East Lynn ist.
Da ich keine Wahl abgegeben hast, ist natürlich East Lynn per Default, ist mir auch recht. Okay. Wenn es dein Gewissen erleichtert.
Ein bisschen, ja.
Ja, nächstes Mal wird es dann ein bisschen leichter werden, weil nächstes Mal werden wir dann noch einen Film haben, nämlich den besten Film von 1931, von dieser einen, der vierten Verleihung, nämlich Cimarron, der eben ohne eigentlich offiziellen Regie auskommt, aber eigentlich von Wesley Ruggles, der eben nicht genannt wird, uncredited, eben inszeniert worden ist. Und wir sind wieder tief im Genre-Film, diesmal im Western. Und schauen mal, wie dieses Abenteuer, ob das ein bisschen weniger rassistisch vorkommt. Und ich glaube nicht, weil ich kann mich erinnern, ich habe eine halbe Stunde mal geschaut und die schwarzen Figuren sind ziemlich hässlich. Muss ich aber sagen, gleich jetzt am Anfang. Also das heißt, wir, glaube ich, kommen direkt wieder in den nächsten Rassismen rein, nur halt eine ganz andere Art von rassistischer Politik. Aber vielleicht funktioniert der Film trotzdem besser und werden nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, das Jahr. Und hoffentlich, zumindest unsere Hoffnung ist, wird das nicht erst wieder im März stattfinden, sondern sogar noch im September.
Ich glaube, das kriegen wir hin. dem gibt es wenig hinzuzufügen. Im September kriegen wir es hin, ja.
Also das Einzige, was dem hinzugefügt ist, wie sie uns eigentlich erreichen können, damit sie uns motivieren, dass wir das schaffen, dass es
September kommt. Oh je, selbst jetzt legt mir auch nicht so riesengroße Stolpersteine in den Weg. Vor allem nach 9 Monaten habe ich da überhaupt keine Ahnung.
Bevor du das bei mir machst, machst du bei dir.
Ja, das ist schlau. Um es kurz zu machen, wir sind über alle gängigen, wir sind nicht über alle gängigen sozialen Medien erreichbar. Wir sind über Twitter erreichbar, wir sind auf Anchor erreichbar und da heißen wir Oscar muss reden, glaube ich.
Okay, wir sind auf Anchor als ganz normal erreichbar, Oscar müssen reden, wir sind genauso auf Twitter als Oscar müssen reden, aber gleichzeitig ist unser Handle nicht Oscar müssen reden, sondern ich glaube, es war Oscar rede, leider, weil es so lang sonst wäre, bei Gmail ist das, was mit oscarmussreden@gmail.com die Verwirrung hier gesorgt wird. Aber wenn ihr einfach googelt Oscar muss reden, werdet ihr uns auf Twitter, auf Gmail und genauso auch eben auf Anchor und vielen anderen Podcast-Seiten wiederfinden. Ich wollte eigentlich gerade noch schon nachschauen. Eigentlich sollten wir auch bei Podcast, genau, bei Apple Podcast sollten wir auch uns in die Kosten treten.
Podcast ist passé. Das war auch der andere Podcast.
Das war andere Podcast, aber ich wollte nochmal sicher gehen, dass wir bei Apple Podcast auch dabei sind. Und wir sind bei Apple Podcast. Das heißt, wir sollten bei den meisten handelsüblichen Podcasts zu finden sein, Podcast Catcher zu finden, Podcast Zeit zu finden sein und letztendlich auch auf YouTube. Das Einzige, was ein bisschen schwierig ist, ist oscarmussreden@gmail.com, weil wir einfach ein bisschen verquer sind.
Ja. Erneut, dem gibt es nicht allzu viel zuzufügen.
Dein Elan nach diesem Gespräch ist unermesslich.
Ich, es ist auch einfach schon spät abends und ich bin in Gedanken nicht bei Traderhorn, eher im ländlichen England, aber auch nicht wirklich.
Wenn du schon einschläfst wegen Islin, schlaf. Lass uns schlafen gehen.
Ja, genau. Wir gehen schlafen und behandeln nächstes Mal, hoffentlich im September, dann den wahren Oscar-Gewinner. Hoffentlich ist es auch wert. Ja, ich keine Ahnung, ich kann es nicht vorher sagen, aber...
Ja. Wir werden es dann auf jeden Fall erfahren und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Ciao, Leute.
Ciao und kommt gut nach Hause in die Nacht. Und ach, keine Ahnung, ich kann glaube ich echt nicht mehr richtig denken. Ja, richtig.
Passt schon. Ich habe ja gesagt, ich will das Juju.
Nee, eigentlich müsste ich so machen. Selbst da, ich bin der Bär.
Das ist natürlich süß, das stimmt. Süßer Moment vom ganzen Film. Einziger Moment, der sich aushält. Aber das darfst du doch gleich machen. Was wird Cornelia sagen dazu? Oh nein, Cornelia.
Shit, aber wenn du nach der Bären-Szene immer noch nicht für Eastland bist, dann weiß ich auch nicht, was dich da zu bringen.
Wenn der Bär erstochen worden wäre von einem Bär.
Du einfach. Shit, nein, kennt selbst da kein Pardon. Okay, wirklich Zeit, dass wir aufhören.